Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, der Gründer und Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Das ist ein Think Tank. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Na, wir hatten einige Schwierigkeiten, jetzt die Leitung aufzubauen, aber jetzt funktioniert sie, ne? Oder?
So in letzter Sekunde Stress.
Ja, so ist das mit dem Digitalen sich zusammenschalten. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es doch erstaunlich, dass es gut geht, oder?
Sind Sie ja, ich würde mich trotzdem freuen, Sie bald wieder im Studio zu sehen.
In der Tat, das würde mich auch freuen. Wobei ja unsere Hörerinnen und Hörer uns leider sowieso gar nie sehen können und sich immer auf unsere Stimmen verlassen. Insofern machen wir es jetzt genauso.
Okay, ist ja Radio.
Genau, ist Radio. Ich freue mich, dass Sie alle uns zuhören. Wir besprechen die Themen dieses Tages und blicken gleich gemeinsam auf die Impfdebatte in Deutschland. Impfvordrängler, sehr schönes Wort, die sollen ja jetzt Strafen zahlen. Herr Füchs stöhnt schon mal, dazu kommen wir gleich. Herr Füchs, wir sehen ja in den Nachrichten unglaublich viele hochgekrempelte Ärmel zurzeit und die Spritzen und die Einstiche in der Haut. Können Sie es noch sehen oder gucken Sie weg?
Nö, ich warte darauf, dass ich an die Reihe komme.
Das ist Ihnen auch passiert. Dieses Impfen ist wirklich das große Thema zurzeit. Und jetzt kommt der Vorschlag von den Fraktionen von Union und SPD, dass Impfvordrängler bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen sollen. Also Leute, die noch gar nicht dran sind und eben sagen, ich gucke aber mal, ob ich nicht einen Arzt kenne, der mich schon mal impft. Was sagen Sie dazu? So drakonische Strafen, kann das der Weg sein?
Also erstmal finde ich das ganz eine schreckliche Wortschöpfung, dieses Impfvordrängler. Das ist so dieser ganze deutsche Grimm gegen alle, die aus der Reihe tanzen. Aber ich verstehe natürlich, dass es in der Situation des Mangels an Impfstoffen Vorkehrungen gegen die Selbstprivilegierung von Leuten braucht, die an Schaltstellen sitzen. Ja, dass zum Beispiel Stadtratsmitglieder oder Mitarbeiter des Oberbürgermeisters bevorzugt geimpft werden, das ist nicht in Ordnung. Aber weshalb, habe ich es gerade irgendwo in einem Interview gelesen, lehnt die Bundeskanzlerin ab, sich impfen zu lassen, bevor sie mit ihrer Altersgruppe an der Reihe ist? Also mir wäre lieber, Angela Merkel würde sich impfen lassen. Das gilt auch für andere systemrelevante Funktionsträger in Anführungszeichen. Also ich finde, wir brauchen klare und transparente Vergaberegelungen für überschüssige Impfdosen. Die können dann diskutiert werden, aber dazu muss man auch stehen. Aber nicht so dieses kleinkarierte, so der darf, was ich nicht darf und so, das gefällt mir da gar nicht als Unterton.
Aber in der Tat, dass die Kanzlerin sagt, ich warte, bis ich dran bin, das hat mich auch im ersten Moment gewundert, weil ich denken würde, wie sie, naja, sie ist systemrelevant und wäre gut, wenn sie geimpft wäre. Andererseits will sie natürlich wahrscheinlich ein Zeichen setzen und eben sagen, so wie ich warte, bis ich dran bin, müssen wir hier alle warten, bis wir alle dran sind.
Aber das ist genau dieses Kolonnendenken, was mich stört und dieses Gleichheit im Mangel. Ja, und einfach zu wenig Souveränität und Flexibilität. Ich finde es auch, dieser Grundton in der öffentlichen Debatte, statt sich über jeden zu freuen, der geimpft wird, ja, dann sagen gleich diese ganze Aggression gegen die sich vorgedrängelt haben. Ja, ich finde es nicht in Ordnung, wenn Leute ihre, sagen, Amtsmöglichkeiten missbrauchen und die Tatsache, dass sie irgendwie an den Schaltstellen sitzen, nutzen, um sich selbst zu bevorzugen. Aber dass wir jetzt so engmaschig an diese Themen rangehen, das gefällt mir auch nicht.
Aber es ist in der Tat so, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, dass eben viele Dosen von AstraZeneca liegen geblieben sind. Von 1,4 Millionen, wenn ich das hier nochmal zitieren darf, sind nur 240.000 rund verimpft worden. Der Rest ist da noch. Und da kann man sich natürlich dann schon fragen, Mensch, wenn das da rumliegt und ich bin impfwillig, dann will ich das jetzt bitte haben. Andererseits könnte man dann eben auch schneller die Menschen in der zweiten Gruppe, in der sozusagen vereinbarten Reihenfolge impfen, oder?
Ja klar, ich wäre dafür, wenn sagen in den Krankenhäusern und in den Kommunen Impfdosen am Ende des Tages übrig sind, dann sollen natürlich als Erste die Kindergärtnerinnen und die Grundschullehrer und meinetwegen auch die Polizisten sein, geimpft werden. Hauptsache, es gibt dafür klare und transparente Kriterien. Hm. Ich glaube, in Israel haben sie es eine Zeit lang so gehandhabt, dass man sich bewerben konnte, sozusagen bei den Krankenhäusern konnte man sich auf Listen eintragen und wurde dann benachrichtigt, wenn die Impfstoffe übrig hatten.
Es würde mich interessieren, Herr Füchs, wie Sie gestern den Auftritt von Jens Spahn erlebt haben. Der hat sich ja den Fragen der Abgeordneten stellen müssen im Bundestag und diese Befragung ist ja für ihn ganz gut gelaufen. Ihn also den Gesundheitsminister, obwohl die Schnelltests jetzt am Montag nicht kommen, so wie er das angekündigt hat und Rolf Mützenich ja gesagt hat, er sei ein Ankündigungsminister. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich habe ein bisschen zwiespältige Gefühle. Natürlich kann man sagen, kritisieren, dass auch Jens Spahn, nicht nur er, zunächst die Brisanz von Covid-19 unterschätzt hat. Also Anfang letzten Jahres und dass es lange Versäumnisse gegeben hat, Schutzausrüstungen zu beschaffen, dass wir dann die Zeit zwischen Frühjahr und Herbst nicht wirklich genutzt haben, um Vorkehrungen gegen die zweite Welle zu treffen. Und jetzt auch dieses Impfdesaster. Aber erstens ist er dafür nicht alleine verantwortlich. Man müsste sogar sagen, dass er vielleicht viel weniger Exekutivgewalten hat, als man so denkt. Ja, faktisch ist ja die Regie übergegangen an die Kanzlerin und die Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist ein bisschen eine unglückliche Rolle, die er spielt. Und dann Ankündigungen zu machen, die dann wieder einkassiert werden, das ist, fördert natürlich nicht gerade das Zutrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.
Das stimmt, aber er hat sich, finde ich, doch tatsächlich relativ entspannt gezeigt. Und wir hören noch mal ganz kurz, was er heute früh im Deutschlandfunk, also in unserem Schwesternprogramm, auch darauf geantwortet hat, eben, dass der Rolf Mützenich ihn Ankündigungsminister genannt hatte.
Dann geht es ja am Ende auch nicht irgendwie um mich und meine Befindlichkeiten oder die Befindlichkeiten von jemand anders, ob es jetzt Herr Mützenich oder Herr Spahn ist. Am Ende geht es darum, dass wir gut dieses Land durch diese Pandemie führen, dass wir in dieser schwierigen Phase der Pandemie gute, abgestimmte Konzepte mit den Ländern finden.
Also das finde ich schon bemerkenswert, sozusagen so eine Art Coolness, die er da zur Schau trägt, oder?
Ja, ist persönlich auch ein ganz cooler Typ, Jens Spahn.
Kennen Sie ihn?
Ein bisschen.
Und wir gucken nach Brüssel bzw. in die verschiedenen europäischen Hauptstädte, denn es ist ja ein EU-Gipfel, der heute stattfindet, der wieder virtuell stattfindet und nicht etwa eye-to-eye in Brüssel. Auch in Brüssel geht es um die Fragen zur Pandemie und da ist unter anderem auch das Thema Impfen ganz groß und das Thema Reisen, denn die Osterferien nahen. Insofern wünschen sich viele ihre Reisefreiheit zurück. Sie auch, Herr Füchs?
Aber ja, ich warte darauf, endlich wieder reisen zu können, meine Tochter in Israel zu besuchen oder Freunde und Projektpartner in Europa. Mir fehlt das schon.
Ja, und vielleicht kann es ja auch gehen, wenn dann mehrere Menschen geimpft sind und wenn es so etwas gibt wie den grünen Impfpass wie in Israel, also nach israelischem Vorbild. Peter Kapern hören wir mal aus Brüssel, der darüber so berichtet.
Es gibt eine Reihe von Ländern, die vor allem vom Tourismus abhängig sind. Griechenland, Spanien, Österreich, die wollen diesen sogenannten Impfpass, damit der Tourismus wieder laufen kann. Es gibt andere Länder, die sind ja zurückhaltender. Die sagen, wir müssen erst noch bestimmte Fragen klären. Erstens, ist es wirklich so, dass Impfstoffe die Infektion Dritter verhindern? Zweitens, wie lang dauert die Immunisierung an? Drittens, was soll so ein Impfpass, wenn nur ganz wenige geimpft sind? Und außerdem müssen wir auch klären, wie gehen wir denn mit denen um, die sich zum Beispiel sehr strikt testen lassen und von denen dann auch keine Gefahr ausgeht. Können die auch so einen Pass bekommen, damit sie dann in den Urlaub fahren können? Das sind die technischen Fragen, glaube ich, auf deren Klärung man sich heute verständigt. Ich glaube nicht, dass es heute eine Vereinbarung über einen Impfpass geben wird. Aber ich glaube, der Weg geht in diese Richtung, weil, wie hat es der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung heute gesagt, wir können die Leute nicht auf Dauer zu Hause einsperren.
Das ist also der Bericht von Peter Kapern. Ralf Füchs, so ein Impfpass, denken Sie, das wäre eine gute Idee, auch für die Europäer?
Ja, bitte.
Ja?
Also ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, weil wir noch wahrscheinlich bis in das nächste Jahr brauchen werden, bis tatsächlich der allergrößte Teil unserer Bevölkerung geimpft ist. Und wir können nicht so lange jetzt alle, wie das eben so schön zitiert wurde, weiter einsperren und ihre Grundrechte kassieren, auch wenn es dafür gar keinen Grund mehr gibt. Ich finde, wir sollten umgekehrt froh sein, dass immer mehr Leute wieder reisen oder Restaurants besuchen oder ins Theater gehen können. Und wenn die Impfung vor Ansteckungen schützt, also wenn es keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr gibt, dann gibt es auch keinen Grund, den Menschen, die schon geimpft sind, diese Rechte zu verweigern. Mhm. Und ein Impfpass ist natürlich, also vor allem ein elektronischer, ist ein einfaches Mittel, um das zu kontrollieren.
Ja, aber es sind natürlich tatsächlich noch ein paar Fragen offen. Peter Kapern hat es ja eben auch genannt. Unter anderem könnte es sein, dass Menschen sich auch testen lassen, dass sie sozusagen freigetestet sind, aber das dann nicht als grün sozusagen auf dem Handy aufscheint. Wie kann man das alles unter einen Hut bringen?
Ich finde, dafür müsste es pragmatische Regelungen geben. Das wird heute ja zum Beispiel auch schon dann praktiziert von einigen Ländern, dass sie eben nur mit einem Test einreisen können, der nicht älter ist als 48 Stunden. Ich finde, das ist auch eine probate eine Regelung. Aber natürlich hoffen wir jedenfalls, dass die längerfristige Lösung, das ist das Impfen, das ist letztlich die Antwort, um mit diesem Virus zu leben. Der wird ja nicht verschwinden, genauso wenig wie der Grippevirus verschwunden ist, sondern es kommt darauf an, ihn so einzudämmen, dass wir unser Leben zurückgewinnen. Und das geht vor allem über das Impfen.
Und wenn wir dann wüssten, dass die geimpft sind, tatsächlich nicht mehr ansteckend sind, dann wären Sie auch einverstanden, dass eben die Geimpften diese Freiheit schon haben, während alle die noch auf die Impfung warten, sie noch nicht haben und hinten anstehen müssen?
Ja, das ist ein bisschen so wie die Debatte um die Impfvordrängler. Ja, also ich finde diesen Neid auf die anderen ganz furchtbar. Ja, statt sich über jeden zu freuen, der wieder sein Reisen oder das Kulturleben in Anspruch nehmen kann, zu sagen, aber ich darf noch nicht und deshalb darf der andere auch nicht. Das ist ein ganz Im Grunde zeigt uns das, wohin eine Mangelwirtschaft führt. Eine Mangelwirtschaft führt zu genau diesen hässlichen diese neidgetriebene Kolonnenvorstellung, ja, alle oder niemand. Und das ist aber nicht der Geist, den eine liberale Demokratie auszeichnen sollte.
Insofern der Geist, der die liberale Demokratie auszeichnen sollte, ist vielleicht der Mitfreude, dass man sagt, gut, wenn jetzt so viele wieder reisen dürfen, genau, freuen wir uns mit.
Ja, eine Großzügigkeit und ja natürlich auch ein Bewusstsein davon, Moment, das geht hier um unsere unveräußerlichen bürgerlichen Rechte und das ist kein Gnadenakt, uns die zurückzugeben, sondern sobald der Grund für die Einschränkung dieser Grundrechte wegfällt, nämlich die Gefährdung der Allgemeinheit, müssen sie unverzüglich wieder hergestellt werden.
Männer führen, das muss man mal feststellen, die allermeisten großen Unternehmen im Land. Dass da aber in Zukunft mehr Frauen auf den Chefsesseln zu finden sein werden, das ist ein Anliegen der Bundesregierung. Und deshalb hat sie ja nach langem Hin und Her Anfang Januar im Kabinett die Frauenquote für Unternehmensvorstände beschlossen. Und heute befasst sich der Bundestag zum ersten Mal damit. Das ist für uns jetzt der Anlass, uns mal ganz explizit dem Kulturbereich zu widmen. Denn da geht es auch um Geschlechtergerechtigkeit. Und zugeschaltet aus dem Nachbarstudio ist jetzt meine Kollegin Bussa Thiam. Da gibt es Anträge von den verschiedenen Fraktionen. Gucken wir uns vielleicht mal den von den Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD an. Was wird gefordert in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in der Kulturarbeit?
Ja, also zunächst einmal wurde im Antrag formuliert, dass es beim Thema Honorare und Gehälter, Stichwort Gender Pay Gap, Auftritts- oder Ausstellungsmöglichkeiten bei der Vergabe von Preisen und Stipendien oder wenn es auch um die Besetzung von Führungspositionen in Kultureinrichtungen und Unternehmen geht, Frauen statistisch gesehen schlechtere Chancen und Zugangsmöglichkeiten haben als Männer. Deshalb ist der Staat verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen und dabei geht es um die individuelle und die Projektförderung von KünstlerInnen und Kreativen, zum Zum einen geht es da um soziale Faktoren, also um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Bund, der solle bei den Ländern und Kommunen darauf hinwirken, dass für KünstlerInnen, die häufig projektbezogen arbeiten und deshalb auch zum Beispiel außergewöhnliche Arbeitszeiten haben, mehr Angebote und Anreize geschaffen werden bei der Kinderbetreuung. Und der andere Punkt ist, dass Bewerbungs- und Auswahlverfahren im Kultur- und Medienbereich, falls möglich, anonymisiert werden. Außerdem müssen Honorarempfehlungen in die Förderrichtlinien der Regierung für den Kultur- und Medienbereich und vor allem, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, die Datenerhebung des Deutschen Kulturrats sollten von der Regierung weiterhin finanziell unterstützt werden.
Herr Füchs, wenn man diesen Forderungskatalog sich anguckt, sind das realistische Forderungen?
Ja, ich finde die auch doch ziemlich pragmatisch. Also bei gleicher Bezahlung, gleichen Honoraren, das ist ja gar keine Frage. Jedenfalls da, wo es sich um standardisierte Leistungen handelt, wenn es darum geht, wie teuer ein Bild ist, dann kann man das vermutlich nicht nach Geschlechterparität regeln. Was ich vor allem wichtig und richtig finde, ist, die Barrieren, die Zutrittsbarrieren und Karrierehindernisse für speziell Frauen, auch für die Männer, die Familienarbeit machen, abzuräumen, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Bewerbungen anonymisieren ist ein interessantes Experiment. Ich finde, damit sollte man mal Erfahrungen sammeln, wie sich das auswirkt. Das geht natürlich nur bis zu einer bestimmten Phase, wenn es dann um die Einladung zu Vorstellungsgesprächen geht, dann klappt das mit der Anonymisierung nicht mehr.
Richtig.
Aber das Ziel muss ja sein, dass wir wirklich gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten für alle, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, sagen, erreichen. Das ist für mich jedenfalls das Ideal einer offenen Gesellschaft. Also nicht eine Ergebnisgleichheit, ja, Gleichverteilung aller gesellschaftlichen Positionen nach Geschlecht, nach Migrationskriterien, nach was auch immer, Religion, sondern tatsächlich diese gleichen Rechte und Möglichkeiten für alle. Und dann kann es auch notwendig sein, als Überbrückung spezielle Förderungsmaßnahmen für unterprivilegierte Gruppen zu ergreifen.
Das ist, glaube ich, Bussard Jam, auch etwas, was Bündnis 90 Die Grünen fordern, oder?
Ja, also die Linke, muss man dazu sagen, wie Herr Füchs gerade schon gesagt hat, die schauen auch sehr divers auf das Thema. Da gehört ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Identität und Inklusion von Menschen, die körperlich zum Beispiel benachteiligt sind, dazu. Und die Grünen fordern neben dem Thema Vielfalt auch konkret eine Quotenregelung. Das heißt, 50% der Frauen gehören in die Regie. Das gilt auch für Drehbuchautorinnen und Produzentinnen. Und für die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks will die Fraktion innerhalb der nächsten 5 Jahre auf der Führungsebene eine 50-50-Quote einführen. Und für Produktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks will sie zudem eine Quote für Regisseurinnen und Autorinnen festlegen.
Frau Thiam, wenn man das jetzt mal ganz konkret sagt, haben Sie ein Beispiel, eine Zahl, die uns zeigt, so und so viele Männer sind zum Beispiel im Regiebereich beschäftigt und so wenige Frauen nur?
Ja, also so wenig ist auf jeden Fall das Augenmerk. Im Bereich zum Beispiel der darstellenden Kunst sind 75% der Studierenden Frauen, 51 Regieassistentinnen und 81% Ausbildnerinnen. Aber nur 25% der inszenierten Stücke werden von Frauen geschrieben und nur 22% der Theater werden von Intendantinnen geleitet. So die Studie zum Beispiel des Deutschen Kulturrats von 2016. Und auch in den Medien gibt es eine Reihe von Studien, zum Beispiel des Instituts für Medienforschung der Universität Rostock im Auftrag der Malisa-Stiftung. Und die hat herausgearbeitet, dass Frauen auf den deutschen Bildschirmen seltener vorkommen und wenn, dann nur als junge Frauen. Ab dem 30. Lebensjahr verschwinden Frauen sukzessive. Das gilt für fiktionale Programme ebenso wie für Informationssendungen.
Und jetzt gibt es Künstlerinnen, die eine Quote fordern. Da gibt es die Kampagne Hashtag Ich Will zum Beispiel. Herr Füchs, was tun Sie?
Da ist mir ausgesprochen, sagen, unbehaglich.
Ja, inwiefern?
Ich sag mal was ein bisschen Persönliches. Ja, ich habe zwei erwachsene Töchter und ich habe von meinen inzwischen 5 Enkelkindern sind 4 Jungs. Ja, also ich glaube nicht, dass es da irgendein Geschlechterbias gibt, zumal ich selber ja schon jenseits von Gut und Böse bin, was Karriere sein betrifft. Für mich ist das eine Frage nach unserem Gerechtigkeitsbegriff. Ja, ist Gerechtigkeit dann, wenn alle gesellschaftlichen Positionen und alle Produktionen quotiert sind? Und dann quotiert nach welchen Kriterien? Da geht es ja nicht nur um Männer und Frauen, sondern das Quotierungsprinzip ist eben eigentlich uferlos. Ja? Sie finden immer neue gesellschaftliche Gruppen, die dann als Gruppen gleiche Repräsentation reklamieren können. Wohin führt uns das? Das führt uns eine Art feudale Ständegesellschaft. Ja? Also für mich ist Ergebnisgleichheit eigentlich kein Ideal einer demokratischen Gesellschaft, sondern Chancengleichheit. Mhm. Und dafür müssen wir sorgen, dass Diskriminierung möglichst verschwindet und dass Hindernisse weggeräumt werden für die Entfaltung von Gruppen, die heute noch in ihrem Zugang zu bestimmten Positionen oder Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt werden. Aber wollen wir wirklich in Zukunft alle Musikprogramme im Radio quotieren oder alle Filme quotieren im Kino, also es ist nur noch halbe männliche und weibliche Regisseure oder alle Chirurgenteams künftig quotieren oder das Offizierskorps der Bundeswehr muss jetzt quotiert werden.
Verstehe, dass Sie das kritisch sehen. Trotzdem, Frau Thiam, noch mal ganz kurz die Frage, wie könnte denn diese Quote aussehen?
Ja, also es gibt eine Künstlerquote unter dem Hashtag Ich will und da fordert die Initiative eine Mindestfrauenquote von 30%, denn erst ab 30% würden sich auch nachhaltig Strukturen in Unternehmen ändern. Das sagt Siemens Personalchefin Janina Kugel.
Also vielleicht ist es so, dass eben Chancengleichheit, Herr Füchs, dann gegeben sein kann, wenn man doch ein paar strukturelle Stellschrauben dreht.
Ich glaube, da müssen wir schon früher ansetzen. Ja, also das fängt schon in der Bildung an. Die Ermutigung für Mädchen, auch in Bereiche zu gehen, die bisher Männerdomäne waren, zum Beispiel in den Naturwissenschaften.
Dann würden wir das einfach jetzt mal festhalten. Wir müssen hier leider einen Punkt machen, aber wenn Sie das nächste Mal eingeladen sind, dann sprechen wir an dieser Stelle nochmal weiter.
Gerne.
Weil da gibt es noch einiges zu sagen.
Gerne.
Danke aber bis hierher und danke an Bussa Thiam auch. Lassen Sie uns über die Atomkraftwerke in Frankreich sprechen. Ganz anderes Thema.
Oh.
Ja. Denn die Autorité de Sûreté Nucléaire, also in Frankreich die zuständige staatliche Behörde für die Atomkraft, hat ja den Weg dafür freigemacht, dass die alten französischen Atommeiler länger laufen dürfen. Nicht nur 40 Jahre wie vorgesehen, sondern 50 Jahre. Wie finden Sie das?
Also Laufzeitverlängerung finde ich problematisch, weil jedenfalls nach meinem Halbwissen aus vielen Jahren Anti-AKW-Bewegung natürlich die Anfälligkeit von Atomkraftwerken wie aller technischen Anlagen mit dem Alter zunimmt. Aber ganz überraschend ist das nicht. Es gibt ja nüchterne ökonomische Gründe für diese französische Entscheidung. Die AKWs sind abgeschrieben, das heißt, die produzieren jetzt nur noch zu ihren laufenden Betriebskosten. Und jedenfalls, solange man nicht die Kosten für die Entsorgung und für mögliche Unfälle damit einrechnet. Wir sind mitten in einer neuen Debatte über Atomkraft. Das muss man nüchtern sagen.
Ja, in Frankreich wird ja diese Debatte ja ganz speziell geführt, weil die Franzosen ja doch immer sehr auf Atomkraft gesetzt haben und das auch weiterhin tun, oder? Insofern vielleicht
nicht nur
auch
aus
deswegen
energiepolitischen
kein Wunder.
Gründen, auch aus strategischen Gründen. Man darf nicht vergessen, Frankreich ist eine Nuklearmacht. Mhm. Und natürlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen ziviler und militärischer Nutzung der Atomenergie. Aber man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass, wenn man etwa die CO2-Emissionen pro Kopf vergleicht, Frankreich liegt bei 6,5 Tonnen pro Kopf und Jahr, Deutschland rund bei 10 Tonnen. Und das geht wesentlich zurück, weil Energieeffizienz ist nicht so groß unterschiedlich und Lebensstandard auch nicht so groß unterschiedlich, geht wesentlich zurück auf den hohen Anteil von Atomstrom in Frankreich. Und die Franzosen zahlen, also die privaten Haushalte, etwa 18 Cent. In Deutschland zahlen wir über 30 Cent.
So aber
im Durchschnitt für die Kilowattstunde.
Ja, aber wir kennen die Gefahren der Atomkraft. Und deswegen hat ja zum Beispiel jetzt auch Greenpeace diese Entscheidung in Frankreich sehr scharf kritisiert. Und zum Beispiel, wir erinnern uns an Fessenheim, das Atomkraftwerk im Elsass. Da gab es immer wieder Probleme. Das ist ja jetzt tatsächlich im letzten Sommer endgültig vom Netz gegangen. Ja. Aber nichts sagt uns, dass andere Atomkraftwerke nicht auch Probleme haben werden in der Zukunft, ne?
Ja, das war ja immer eines unserer zentralen Argumente, dass dieses Restrisiko, so gering es sein mag, einfach zu groß ist. Ja, ein atomaren Supergaus. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Folgen von Kohleverstromung, ja, auch was die Todesraten aufgrund von gesundheitlichen Schäden der Kohleverbrennung angeht oder die Unglücke in Bergwerke. Darüber ist ja viel weniger gesprochen worden, ja, als über Atomkraft. Wir sind einfach jetzt in einer neuen Phase der Auseinandersetzung. International gibt es im Grunde zwei Modelle. Es gibt den deutschen Weg, den auch andere Nationen sagen, wir steigen sowohl aus Kohle wie aus Atomkraft aus, setzen voll auf erneuerbare Energien. Und es gibt viele Länder wie China, USA, Russland, Frankreich, die gar nicht dran denken, aus der Atomenergie auszusteigen, sondern an einer neuen Generation von AKWs arbeiten. Und wir werden sehen, welcher dieser Wege erfolgreicher ist.
Wenn man die Facebook-Seiten aufmacht, dann sieht man natürlich auch immer eine Menge Werbung. Und dann verdient Facebook an dieser Werbung ja bisher allein. Ralf Füchs, mein Gast, der Gründer und Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne. Herr Füchs, wenn Sie so eine Facebook-Seite aufklicken, sind Sie dann verärgert manchmal von dem Werbeaufkommen oder sagen Sie, gut, das ist halt so?
Ich blende das aus. Mhm. Ich nehme das sozusagen gar nicht wahr. Und ich weiß natürlich, dass das ganze Geschäftsmodell von Facebook genau auf diesem Teufelspakt beruht. Ja, also man nutzt Facebook unentgeltlich, aber man bezahlt mit seinen Daten, mit denen Facebook dann Werbung treibt und dicke Gewinne macht.
Ja, macht dicke Gewinne, genau. Und natürlich auch dann, wenn wir Nachrichten abrufen. Und deswegen haben ja die Australier jetzt gesagt, das soll nicht so bleiben und haben ein neues Mediengesetz verabschiedet. Dort das Parlament in Canberra. Und dieses Gesetz schreibt vor, dass eben Facebook und auch Google und die anderen Plattformen all diejenigen an den Werbeeinnahmen beteiligen müssen, die diese Nachrichteninhalte generieren. Also ein Hoch auf die Australier.
Im Prinzip, finde ich, machen die das richtig. Ja, das war ein ziemlich mutiger Schritt, sich mit Facebook anzulegen, isoliert als Staat. Gut, ist auch ein eigener Kontinent. Also das ganze Geschäftsmodell dieser sozialen Medien beruht ja darauf, dass sie interessanten Content auf ihre Seite ziehen, den sie nicht selbst produzieren und für den sie auch nicht bezahlen. Und das ist tatsächlich so ein Beggar-My-Neighbor-Modell, also ein Trittbrettfahrer-Modell. Und ich finde das völlig gerechtfertigt, dass Facebook oder Google News oder auch Twitter ist im Grunde ein ganz ähnliches Modell, dass die eine Abgabe zahlen müssen an diejenigen, die diese Inhalte produziert haben.
Und trotzdem hat natürlich Facebook erstmal reagiert und war überhaupt nicht amüsiert von dieser Sache, hat dann Inhalte gesperrt. Dann muss man verhandeln, hat sich dann geeinigt. Und jetzt ist es eben so, dass Facebook und Google zur Bezahlung verpflichtet sind für Nachrichteninhalte. Kann das, frage ich Sie, ein Beispiel sein, an dem man sich in Europa orientiert?
Ich denke schon, dass und wir sollten das tatsächlich europäisch regeln und nicht national, dass man versuchen sollte, auch eine entsprechende Gesetzgebung auf europäischer Ebene zu etablieren, die diese großen Internetkonzerne zwingt, für Inhalte auch zu zahlen.
Also man merkt ja schon, dass Facebook, wie soll ich sagen, also am Anfang waren sie recht hartleibig und dann haben sie sich doch bewegt und sie haben auch angekündigt, dass sie die Nachrichtenmedien in den kommenden 3 Jahren mit 1 Milliarde Dollar unterstützen wollen. Jetzt kann man natürlich fragen, naja, ist das sozusagen ein Geschenk mit Hintergrund oder ist das eine gute Idee?
So. Ja, ist klar, es ist sicher ein Versuch, einer noch härteren Regelung zuvorzukommen. Ich finde es natürlich, das sind ist eine Verhandlungssache, wo da jetzt genau die richtige Zielgröße liegt, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber dass es in diese Richtung geht, finde ich auf jeden Fall richtig. Facebook und Google und Twitter, die haben einfach da eine Lücke genutzt und diese Lücke sollte jetzt geschlossen werden.
Ja, Ralf Füchs, nach wie vor zu Gast, Gründer des Zentrums Liberale Moderne. Und dieses Zentrum, Herr Füchs, hat ja natürlich auch diesen russlandpolitischen Schwerpunkt. Wir haben gar nicht über den russischen Impfstoff gesprochen. Sputnik heißt er ja und kann sozusagen angeboten werden den Europäern. Also es wird immer wieder versucht, in europäischen Ländern zu sagen, sind einige Impfdosen. Was halten Sie davon? Sollte das Angebot angenommen werden?
Ja, das ist für mich keine Frage der Herkunft, sondern das muss nach strikten pharmakologischen Gesichtspunkten geprüft und entschieden werden. Da geht es um Wirksamkeit und um Nebenwirkungen. Und wenn dieser Impfstoff unsere Zulassungskriterien erfüllt, soll er hier selbstverständlich zugelassen werden. Es gibt aber meines Wissens noch überhaupt keine hinreichenden Produktionskapazitäten in Russland für Export in größerem Stil und auch die Impfungen in Russland kommen nur relativ langsam voran.
Sie haben ja ein ganz anderes Thema im Blick, nämlich Klimawandel und Russland. Sagen Sie uns doch noch 2 Sätze, woran Sie gerade arbeiten.
Ja, das finde ich immer wieder erstaunlich, dass in der ganzen Debatte um Klimawandel Russland so wenig vorkommt. Das ist ein fossiles Imperium. Russland ist der größte Exporteur von fossilen Brennstoffen, wenn sie Öl, Kohle und Gas zusammennehmen. Das ganze russische Geschäftsmodell, die Ökonomie, basiert darauf, die Staatseinnahmen auch. Und die Regierung plant offiziell, das noch weiter auszubauen, ja, die Produktion und den Export zu steigern.
Ja, viel zu sehen und ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich muss jetzt unterbrechen. Vielen Dank, Herr Füchs, für diese Stunde.